Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Welcome back. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge heute. Diese Folge steht auch schon, wie so einige, die ich in diesem Jahr schon gemacht habe, sehr lange auf meiner Liste, dass ich sie machen möchte. Und zwar, ich spreche heute einmal über ein Berufsfeld. Ich habe ja vor ein paar Folgen habe ich ja einmal so einen riesen Rundumschlag gemacht über die Berufsfelder, die es so gibt in der Musikbranche, Berufsfelder, die ich zum Teil auch bespiele natürlich, und habe mich entschieden, jetzt in den nächsten Solo-Folgen, die ich jetzt so mache, in den Monaten September, Oktober, November, mich da auch nochmal gezielt mit einigen Berufsfeldern zu beschäftigen. Ich hatte es ja auch angekündigt. Und dann einen Einblick zu geben in die Berufsfelder, in denen ich selber unterwegs bin, und in den Berufsfeldern, in denen ich selber nicht unterwegs bin, werde ich mir natürlich, kennt ihr mich, Leute holen, Gäste, Gästinnen holen, die aus diesem Berufsfeld berichten, um hier einfach mal so einen Rundumschlag zu machen. Und wir starten heute mit einem Thema, was ich daran koppeln möchte, weil ich es so wichtig finde, in das Berufsfeld der Instrumentalpädagogin, des Instrumentalpädagogen oder des Gesangspädagogen, der Gesangspädagogin. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus, kann sein, dass ich es zwischenzeitlich nicht dazu sage, aber natürlich meine ich immer auch alle Gesangspädagoginnen und Pädagogen mit. Das ist ein bisschen wie mit dem, wenn das männliche, also das generische Maskulinum genutzt wird und wir sagen, wir meinen die Frauen mit. Mir passiert das manchmal, dass ich über Instrumente und über Instrumente spreche und ich dann manchmal außer Acht lasse, dass natürlich alle, die mit der Stimme arbeiten, und die Stimme ist ein Instrument, definitiv, dass ich das oft nicht dazu sage, und ich meine euch natürlich alle, die in irgendeiner Form im Einzelunterricht, im Gruppenunterricht unterrichten. Und ich möchte heute ganz explizit über das Thema gewaltfreie Kommunikation sprechen. Denn für mich ganz persönlich und ich glaube auch für viele andere, die jetzt hier zuhören, ich weiß, dass hier viele zuhören, die in irgendeiner Form unterrichten, ob jetzt als Laie oder vor allem natürlich hören mir viele Kolleginnen und Kollegen zu, Grüße gehen raus an alle, die ja mit Jugendlichen arbeiten, mit Kindern arbeiten, mit Erwachsenen arbeiten, mit Senioren arbeiten. Und es ist ganz egal, wen ich da vor mir habe, egal welche Altersklasse ich vor mir habe. Ich habe hier in diesem Podcast ja auch schon mal über Werte gesprochen, vor allem über meine Werte, die mir wichtig sind. Ich kann natürlich, also ich kann generell über Werte sprechen, aber natürlich kann ich, wenn ich über mich spreche, nur über die Werte sprechen, die mir besonders wichtig sind. Und ein Wert, der mir persönlich wichtig ist, ist Respekt. Das ist einer meiner Top 5. Das war schon immer so, das habe ich auch schon als Kind und Jugendliche sehr oft bemerkt, hatte natürlich kein Wording dafür. Also ich hätte zu dem Zeitpunkt das nicht so formulieren können. Das liegt auch an der Gehirnentwicklung. Dazu komme ich auch gleich nochmal zu dem Thema. Auf jeden Fall, alles fängt mit Kommunikation an. Und Kommunikation fängt vor allem bei uns selber an. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Denn wenn ich in einer Unterrichtssituation bin, im Unterrichtssetting, egal jetzt, ob mit einer Person oder mehreren Personen und egal wie alt die sind, egal welches Geschlecht die haben, etc. pp. Es gibt immer, beziehungsweise was heißt es gibt immer, die Grundlage, um zu unterrichten, ist zu kommunizieren. Wir kommunizieren nonverbal, also ohne Sprache, ohne Worte. Wir kommunizieren aber natürlich auch verbal. Wir kommunizieren auch mit Musik, auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also man kann auch innerhalb der Musik kommunizieren. Da werde ich jetzt heute nicht ganz so drauf eingehen, aber natürlich ist auch das etwas, was im Unterricht passiert. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Schülerin oder meinem Schüler gemeinsam musiziere, ist es eine Form der Kommunikation. Jeder oder jede, die schon mal auf der Bühne gestanden hat und mit mehreren Leuten, mit einem Ensemble, mit einem Orchester oder was auch immer, in einer Band auftritt, weiß, was ich meine mit Kommunikation, die musikalisch passiert, die nonverbal passiert, die man nicht wirklich sehen, greifen kann, aber sie passiert. Und all das ist Grundlage des Unterrichts. So. Und warum ich heute über gewaltfreie Kommunikation sprechen möchte, ganz explizit, GFK-Methode, ist, weil darüber sollten wir überhaupt öfter sprechen. Und das ist auch irgendwie noch nicht in allen Köpfen angekommen, habe ich das Gefühl. Und es ist auch, nur weil man Pädagogik studiert hat an einer Musikhochschule, heißt es noch lange nicht, dass man sich über Kommunikation Gedanken gemacht hat. Also ja, je nachdem, in welcher Form man sein Praktikum macht, seine Hospitation macht, hat man Glück, bei einer Person zu landen, die darauf achtet, die einen darauf hinweist, die einen auf bestimmte Formulierungen hinweist. Ich hatte da immer sehr viel Glück in meiner Ausbildung und ich hatte aber auch von Anfang an schon mir sehr viele Gedanken gemacht. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, mit 19 Jahren, also mein Pädagogikstudium in Mainz, habe ich angefangen 2013, direkt nach meinem Abitur. Und ich glaube, ich habe im selben Jahr schon mein erstes Buch gelesen zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Damals, also nicht komplett, aber wo ich das erste Mal so vernommen habe. So wirklich intensiv beschäftige ich mich eigentlich erst seit 6 Jahren damit. Und in den letzten 2 Jahren wieder nochmal neu und nochmal anders, weil ich ja ein Jahr im Schuldienst war und dann nochmal aufs nächste Level kommen durfte, für mich auch. Und erstmal ganz grob gesagt, wenn man sich noch nie wirklich mit der GfK beschäftigt hat, nach Marshall Rosenberg, kann ich übrigens sehr empfehlen. Also ich werde auch einfach mal ein paar Bücher, beziehungsweise ich werde euch wieder mal, weil ich das schon so oft hier getan habe, ich werde sie wieder empfehlen, Kathi Weber, Grüße gehen raus, ich werde sie empfehlen, in den Shownotes werde ich das alles reinpacken. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr unterrichtet, euch damit auseinanderzusetzen. Es gibt mittlerweile tolle Instagram-Kanäle, die sich auch damit auseinandersetzen, die das in Content packen. Wie gesagt, neben Kathi Weber, es gibt Podcasts dazu. Man kann sich wirklich damit beschäftigen und ich persönlich finde, das ist die absolute Basis. Niemand, der mit Menschen arbeitet, nee, ich muss den Satz anders anfangen. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich merke, ich bin noch nicht so ganz wieder drin im Podcast machen. Excuse me. jeder Mensch, der mit Menschen arbeitet, sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Punkt. Und wie gesagt, die Kommunikation startet natürlich auch bei uns und auch bei der Art und Weise, wie wir Dinge formulieren. Man darf sich immer bewusst machen, an der Stelle auch nochmal ein anderer, das ist eine andere Methode oder ein anderes Thema. Das haben viele von euch vielleicht im Studium noch gelernt, weil das ist so ein Klassiker, wenn man so in der Musikpädagogik in den Grundlagenseminaren sitzt, ist Schulz von Thun. Die Bücher habe ich auch alle gefräst, ne? Also 4 Seiten einer Nachricht, Sender, Empfänger etc. pp. Ich werde auch da jetzt nicht so tief drauf eingehen. Auch das kann ich sehr empfehlen, sich mit zu beschäftigen, ist sehr, sehr spannend. Aber egal, wer jetzt hier zuhört, ob ihr jetzt unterrichtet oder nicht oder ob ihr unterrichtet werdet, ne, es kann ja auch sein, dass ihr aus der Schülerinnenperspektive zuhört, es gibt immer einen Sender, der etwas sendet, eine Nachricht entsendet und es gibt einen Empfänger. Und alle Menschen kennen das, dass man etwas sagt und die andere Person versteht das in Anführungsstrichen falsch. So, oder die missverstanden ist ganz oft das, was der Name, man wird missverstanden oder da ist ein Missverständnis entstanden, dann entsteht ein Konflikt etc. So, das erstmal im Groben. Und bei der gewaltfreien Kommunikation geht es allerdings nicht nur um dieses Sender-Empfänger-Ding. Also das ist, wie gesagt, eine andere Methode. Bei der GfK geht es um viel mehr. Und auch hier erstmal nur die Grundlagen, um das mal für alle greifbar zu haben. Also, die gewaltfreie Kommunikation funktioniert in 4 Schritten. Das eine ist das wertfreie Beobachten, objektiv beobachten. Ne? Also ich mir eine Situation angucke. Ich nehme jetzt mal die Unterrichtssituation, weil genau darauf möchte ich es ja beziehen. Ganz klassische Situation. Schülerinnen, Schüler übt nicht, seit Wochen nicht. Man merkt als Lehrkraft, irgendwie geht das hier nicht voran. Hier ist kein Fortschritt da. Oder vielleicht auch einfach, man merkt, die Person, die man unterrichtet, ist nicht so motiviert. Also da ist nicht mehr so viel Feuer, wie auch immer. Also man merkt irgendwie, stagniert es gerade, wenig Fortschritt etc. Das ist eine ganz typische Situation und das wird, egal wer hier zuhört, weiß das, das passiert in regelmäßigen Abständen. Das ist auch völlig normal. Es gibt Phasen, es gibt Wellen. So. Die Beobachtung an der Stelle ist, okay, ich sehe, dass meine Schülerin, mein Schüler irgendwie gerade nicht so motiviert ist und nicht so wirklich übt. So. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die das dann so einen vor den Latz knallen und sowas sagen wie, ja, du übst ja gar nicht mehr. Ja, das ist ja blöd, ne? Weil wenn du nicht übst, dann gibt es auch keine Fortschritte. Ja, ist klar. Also du musst schon mehr üben. So, das ist keine gewaltfreie Kommunikation. Denn das nimmt die komplette Wahrnehmung und Realität der anderen Person raus. Es beachtet quasi überhaupt nicht, dass wir hier eine Kommunikation zwischen zwei Menschen haben. Also ich habe eine Beobachtung, ne? Wir gehen nochmal in die GfK. Schritt 1, Beobachtung. Ich habe beobachtet, dass da meine Schülerin, mein Schüler nicht mehr so viel üben. Die Formulierung an der Stelle sollte also nicht sein, du übst gar nicht mehr, sondern die Formulierung an der Stelle, die gewaltfrei wäre, wäre zum Beispiel zu sagen, du, ich habe das Gefühl, dass du in den letzten Wochen nicht mehr so viel am Instrument verbracht hast oder dass du irgendwie nicht so viel Zeit und Energie ins Instrument gesteckt hast. Kann das sein? Fragezeichen. Ja. Also dem Schüler, der Schülerin zu vermitteln, hey, ich sehe, dass da gerade irgendwie eine Stagnation ist. Man könnte auch formulieren, hey, ich habe das Gefühl, du hast gerade nicht so Lust. Also irgendwie das Gefühl, du hast gerade nicht so viel Freude vielleicht auch im Instrument. Kann das sein? Fragen stellen. Ja, ich bin eine Meisterin der Fragen. Ich liebe es, Fragen zu stellen, weil es einfach die andere Person mit in diese Kommunikation nimmt und sagt, hey, ich sehe etwas, ich beobachte etwas, aber ich bewerte es in dem Moment. Ich bewerte nicht, dass meine Schülerin nicht übt, sondern ich sage ihr, ich sehe, dass da gerade stagniert. Ich sehe, dass du gerade einen Leistungsabfall vielleicht sogar hast oder man das Gefühl hat, so irgendwie, was ist da los? So, und ich kann das nur über Kommunikation lösen. Ich kann dieses Loch nur über Kommunikation lösen. Also eine Formulierung wie, ich habe das Gefühl oder ich sehe, dass du momentan nicht so motiviert bist, auch zum Unterricht zu kommen vielleicht. Stimmt das? Ist das auch deine Erfahrung? Ist das deine Wahrnehmung? Natürlich, das habe ich am Anfang gesagt, erfordert diese Art der Kommunikation auch ein vertrauensvolles Verhältnis. Also, dass der Schüler, die Schülerin sich sicher genug fühlt und einer Lehrkraft vertraut, auch ehrlich und authentisch zu antworten. Denn natürlich, um solche Motivationslöcher oder um so Übetäler, sage ich es jetzt mal, mit Kommunikation wieder in Gang zu setzen, dafür braucht es natürlich diese Grundlage, diese Base. Na, also diese Formulierung ist aber erstmal eine völlig andere als du übst nicht mehr. Erstmal überhaupt Grundlage keine Du-Formulierung. Also das ist schon mal erst Schritt 1. Keine Du-Formulierung. Lass das mit der Du-Formulierung. Du hast, du sollst, du musst. Einfach aus dem Wortschatz streichen. Das ist in vielen Fällen übergriffig, ohne dass man es merkt. Man merkt es, also die meisten merken nicht, dass diese Du-Formulierungen schon in sich übergriffig sind. Weil ich habe keine Ahnung, was in der Person gegenüber abgeht. Ich habe auch kein Recht, das zu wissen oder das irgendwie vorher zu antizipieren. Ja? Also in der Ich-Formulierung bleiben Beobachtungen erstmal wertfrei zu kommunizieren. Sagen, ich beobachte das. Oder auch, wenn es um Kritik geht. Ne? Ich beobachte oder ich habe gehört, dass an der und der Stelle du noch am Suchen bist, am Töne suchen bist vielleicht oder dass der Rhythmus noch nicht so klar ist. Was ist denn da los? Ne? Also hast du, wie ist das denn für dich? Frage stellen. Beobachtung, Frage stellen. So, wenn es jetzt aber darum geht, auch weiter zu kommunizieren und in der GfK-Methode in den nächsten Schritt zu gehen, nach der Beobachtung, geht es ums Gefühl. Es geht immer ums Gefühl. Es geht bei uns Menschen immer ums Gefühl. Niemand will über Gefühle reden, aber am Ende geht es immer ums Gefühl. Also es geht um Gefühle und es geht auch um Bedürfnisse. Und darum geht es in der GfK. Also Schritt 1, Beobachtung. Schritt 2, Gefühl. Ja, wie fühlt sich denn eine Lehrkraft, jetzt wird es interessant, wenn sie merkt, die Schülerin, der Schüler übt nicht mehr? Ja, ich weiß. Ich habe sehr, sehr, sehr lange damit zu kämpfen gehabt, dass ich dachte, in meinem Unterricht ist irgendwas falsch. Ich habe früher die Schuld immer bei mir gesucht. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich mache das irgendwie nicht kreativ vielfältig genug oder ich habe vielleicht auch irgendwie, bin ich gerade diejenige, die nicht motiviert ist. Also ich bin immer so ein Mensch, ich suche immer erstmal den Fehler bei mir. Und es gibt aber natürlich auch Lehrkräfte, die suchen den Fehler direkt bei der anderen Person. Also auch diese zwei Extreme gibt es an der Stelle natürlich. Aber die Frage, die man sich an der Stelle stellen kann, ist ja, was ist das für ein Gefühl als Lehrkraft zu sehen, der Schüler, die Schülerin stagniert gerade? Was macht das mit mir? So, und ich kann zum Beispiel, wenn ich diese Beobachtung geäußert habe, meine Schülerin, mein Schüler übt gerade nicht so, ist nicht so motiviert und ich natürlich dann auch in Austausch gehen kann, woran das liegen könnte, kann ich aber auch formulieren, ich persönlich fühle dann auch so ein Motivationsloch. Also ich habe dann auch nicht mehr so viel Lust, so viel Freude mit der Schülerin, dem Schüler zu arbeiten, weil ich keinen Fortschritt, keine Erfolgserlebnisse auch mit sehen kann, sondern man macht irgendwie so betreutes Üben. So, und man ist so, man läuft so auf der Stelle. Das fühlt sich irgendwann frustrierend an. So, und dann sind wir beim Gefühl. Frustration. Was auch immer es ist, das ist jetzt sehr individuell. Ne? Ich will auch gar nicht sagen, dass das bei mir so ist. Ich bin tatsächlich gar nicht mal so ein Mensch, der so frustriert ist, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht üben. Aber ich kenne das halt von Kolleginnen und Kollegen. So, das heißt, zuerst äußere ich meine Beobachtung wertfrei in der Ich-Formulierung. Dann bleibe ich in der Ich-Formulierung und sage, wie fühlt sich das für mich an? Für mich fühlt sich das frustrierend an als Lehrkraft, wenn meine Schülerin, mein Schüler nicht mehr übt oder unmotiviert in den Unterricht kommt. Das ist für mich dann schwierig, da wieder Energy reinzupacken. Schritt 3 in der GFK, Bedürfnis. Und das ist, oh mein Gott, das ist the key. Also Gefühle ist ja schon für viele noch irgendwie so ein Begriff. Aber ich weiß, wie schwer es für viele Menschen da draußen ist, vor allem der noch älteren Generationen, also die über mir sind, die über 40 sind, über Bedürfnisse zu sprechen, weil es in den Zeiten, in denen sie Kinder und Jugendliche waren, gar kein Thema war. Ja, also über Bedürfnisse zu sprechen. Ich habe durch die GFK-Methode erst gelernt, was überhaupt für Bedürfnisse es gibt. Das muss man sich auch mal reinziehen, das ist auch krass. Ne? Als ich dann irgendwann mal so eine Tabelle gesehen habe und dachte, ach krass, ja, das ist ein Bedürfnis, stimmt. Konnte ich noch nie irgendwie formulieren, weil ich gar nicht wusste, dass es einen Namen hat, wie sich das anfühlt oder was ich da brauche. Das ist dann die andere Frage. Bedürfnis. Ne? Also was brauche ich als Lehrkraft im Austausch mit meiner Schülerin, meinem Schüler, dass ich Freude am Unterrichten habe, dass ich motiviert bin, dass ich das Gefühl habe, da geht was voran. Ne? Weil Wachstum und Fortschritt ist natürlich auch was, da streben wir nach. Also alle Menschen streben eigentlich danach, dass sie sich entwickeln. Ich rede nicht von verbessern, ganz wichtig. Ja, verbessern ist wieder schon so eine Wertung drin. Entwicklung ist erstmal wertfrei. Wir entwickeln uns sowieso ständig, wir verändern uns ständig. Und wenn das so stagniert, dann fühlt sich das, wie gesagt, für eine Lehrkraft frustrierend an oder ermüdend oder was auch immer. Und die Frage ist, was für ein Bedürfnis liegt denn bei mir als Lehrkraft? Ich möchte als Lehrkraft mit Leichtigkeit und Freude unterrichten. Ich möchte das Gefühl haben, dass mein Gegenüber, meine Schülerin, mein Schüler auch mit Freude und Leichtigkeit dabei ist. Also ich möchte eine Atmosphäre schaffen, in der die Schülerin und der Schüler Lust haben. So. Und auch an der Stelle kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren und sagen, okay, damit das hier irgendwie wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, brauche ich... Na? So, welche Bedürfnisse sind das dann? So, und vierter Schritt in der GFK ist eine Bitte. Also eine formulierte Bitte im Sinne von, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn man das dann ausgetauscht hat, ne, es ist ja auch ein Hin und Her an der Stelle, ne, weil so sollen ja beide an der Stelle irgendwie ihren Senf dazu geben. Am Ende eine Bitte zu formulieren, mir wäre es wichtig, dass du mit mir darüber sprichst, was du brauchst, damit du wieder mehr Freude beim Üben hast. Was brauchst du, oder ist es auch gerade einfach mal okay, ein paar Wochen nichts zu tun? Also auch das, auch darüber zu reden und zu sagen, ich würde dich darum bitten, also ich mache das ganz oft mit meinen Schülerinnen und Schülern, dass ich dann sage, meine Bitte ist dann oft, sprich mit mir, wenn du stressige Phasen hast. Also antizipiere mir das schon, sag mir, hey, ich habe jetzt Prüfungsphase oder hey, es ist gerade so viel los zu Hause und ich habe so viele Sachen und ich komme überhaupt nicht dazu, sich nicht entschuldigen dafür, dass man nicht übt, sondern das zu formulieren schon, sodass ich weiß, ah okay, die nächsten 3-4 Wochen im Unterricht machen wir vielleicht auch einfach mal was anderes. Wir machen vielleicht ein bisschen locker, vielleicht machen wir ein bisschen, wiederholen wir alte Sachen oder wir improvisieren ein bisschen, wir machen kreative Sachen oder wir reden halt auch einfach mal eine halbe Stunde im Unterricht. So. Das ist zum Beispiel meine Bitte, die ich oft habe, also die Bitte, die ich dann formuliere. Und dasselbe kann natürlich die Schülerinnen und der Schüler auch tun, dass sie sagen, meine Bitte wäre, hey, kannst du mich bitte nicht dann noch zusätzlich in Anführungsstrichen unter Druck setzen oder mir irgendwie noch das Gefühl geben, ich muss jetzt hier auch noch leisten? Weil das ist natürlich das, was, wenn man nicht drüber redet, ganz oft dann kommt. Ne? Also, dass mir dann Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so lange bei mir sind, zum Beispiel dann auch sagen, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier was ableisten, ich muss hier abliefern, ich muss zeigen, was ich geübt habe in der letzten Woche. Und wenn die mal länger bei mir sind, wissen sie, dass sie das nicht müssen bei mir. Aber ich kenne das selber natürlich sehr, sehr gut, das Gefühl. Und sobald das mal eine Schülerin, ein Schüler ausgesprochen hat und ich als Lehrkraft sagen kann, hey, du musst hier gar nichts. In meinem Unterricht muss niemand irgendwas tun. In meinem Unterricht darf alles sein. Es darf auch mal einfach stagnieren. Das ist okay. Die Frage ist ja nur rauszubekommen, woran es liegt. Und das kann ich nur mit Kommunikation. Ich kann nicht in den Kopf gucken von dem Kind, von dem Jugendlichen, von der Person, die ich da unterrichte. Ich muss, an der Stelle muss ich kommunizieren. Und die Frage ist, wie ich das tue, mit was für einem, vielleicht kennt ihr diesen Satz, wie es in den Wald hineinschallt. Ja? Und die GFK, also diese gewaltfreie Kommunikationsmethode, anzueignen sich und sich damit zu beschäftigen und zu üben, das darf man genauso üben wie ein Instrument oder wie singen. Ja? Das dürfen wir lernen. Und das wird sich, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört und ihr euch damit beschäftigt, das wird sich in all eure Lebensbereiche übertragen, in eure Beziehungen, in eure Freundschaften, in eure Kommunikation mit euren Kindern, wenn ihr Kinder habt, mit Familie etc., Kommunikation im Beruf. Denn wenn man das irgendwann mal in sich verankert hat, diese ich bleibe in der Ich-Formulierung, ich kann ja nur von mir aus kommunizieren. Ich kann ja nicht der anderen Person sagen, was sie denkt, fühlt und wahrnimmt. Und das ist aber in unserer Gesellschaft, und zwar nicht nur in Deutschland, aber natürlich, ich kann jetzt nur aus der deutschen Sprache sprechen, ein total gängiges Ding, dass wir in Du-Formulierungen sprechen. Du hast, du bist, du. Und ich denke mir so, hey, who the fuck are you? Und selbst wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat mit der gewaltfreien Kommunikation, mit dieser Art der Denkweise, wie man kommuniziert, wie man bestimmte Dinge formuliert, wie man sich Gedanken auch machen kann, was braucht mein Gegenüber? Und ich als Lehrkraft bin da vor allem, wenn meine Schülerinnen und Schüler minderjährig sind, ja, oder eben noch in der Adoleszenzphase stecken, ne, an der Stelle, Adoleszenz ist mehr als die Pubertät. Bei der Pubertät denken immer alle, ja, das ist halt da, wo den Jungs der Stimmbruch kommt und Bart wächst und Haare am Sack kriegen und die Mädels auch und dann kriegen die Frauen Brüste und so. Das ist die körperliche Entwicklung. Die körperliche Pubertät, die ist in der Regel, ja, bei Mädels manchmal fängt das schon mit 9, 10 an. Sagen wir mal so zwischen 9 und 11 geht das los und die meisten sieht man ja auch, sind dann vom Körperlichen ausgewachsen 17, 18, 19. Die entwickeln sich natürlich noch weiter, aber da ist so dieser Pubertätsprozess, der hormonelle Prozess, der körperliche Prozess abgeschlossen. So, Adoleszenz beschreibt aber die komplette Entwicklung. Die komplette Entwicklung zum Erwachsenen, Heranwachsen des Erwachsenen. Da geht die Gehirnentwicklung mit her, da geht die Charakterbildung einher, die Persönlichkeitsentwicklung etc. Und die geht bis ungefähr 25. So, und gerade in dieser Zeit bin ich absolut in der Verantwortung, die Kommunikation in der Form zu steuern. Ich kann von einem 14-Jährigen nicht erwarten, dass der gewaltfrei kommuniziert, wenn er keine Vorbilder hat. Also ich muss gar nicht den Begriff, die Methode in den Raum werfen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht die letzten 15 Jahre und vor allem, wo ich mich damit so beschäftige, dass Menschen, mit denen ich im Unterrichtskontext spreche, je älter die werden, natürlich formulieren die das auch, aber auch die Jüngeren, die öffnen sich bei mir, ich bin wie Nussknacker, sag ich mal, ich bin... Ich will mal so einen guten Spruch überlegen. Ich bin wie ein Nussknacker für die ganzen harten Fälle auch. Also die richtig blocken, die niemanden an sich ranlassen. Also gerade so in der Pubertät, die so sehr verschlossen sind und die nichts an sich ranlassen, die nichts zeigen wollen. Ich knack die alle. Und ich knack die vor allem schon deswegen, weil ich mit so viel Empathie und mit so viel Wohlwollen auf die zugehe und mit denen gewaltfrei kommuniziere und die merken bei mir nach wenigen Sekunden im Gespräch, dass sie sich entspannen können, dass sie bei mir keinen Panzer brauchen, dass sie bei mir nicht schießen müssen. Ich werde auch mal angeschossen, so ist es nicht, ne? Es gibt auch Momente, wo mich das trifft, wenn ich dann so einen Schuss kriege von so einem Menschen, der in dem Alter ist, ja. In der Regel kann ich mich dabei ganz gut kann ich mich um mich kümmern und dann kann ich spiegeln und sagen, hey, ich will dir nichts Böses. Ich will dir überhaupt nichts Böses. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich bin nicht hier, um jetzt auch noch mit dem Holzhammer oben drauf zu hauen. Und sobald die merken, sie müssen bei mir nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, sie müssen bei mir gar nichts, entspannen die sich. Und dann öffnen die sich. Und dann ist auf einmal diese Ebene da, auf der man so kommunizieren kann. Und die merken auf einmal, ah krass, ich muss gar nicht schießen, ich muss mich gar nicht verteidigen. Die sind schon in so einem Verteidigungsmodus. Und das geht natürlich weiter. Es gibt genug Erwachsene, die nie aus diesem Schutzpanzer-Dings rausgekommen sind. Und die sich erstmal verteidigen müssen. Also wenn ich zum Beispiel dann sage, so hey, an der Stelle, und dann kommt, ja, das also zu Hause ging das. Dann sage ich, okay, hey, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Niemand muss sich entschuldigen. Ich habe vorgestern habe ich meine erste offizielle Probe in meinem neuen Verein gehalten. Ich bin jetzt auch Dirigentin von einem Blasorchester, witzigerweise das Blasorchester, in dem ich selber groß geworden bin. Da kommt nochmal eine eigene Folge zu. Und eine der ersten Sätze, die ich gesagt habe, als plötzlich losging, sich um mich rum zu entschuldigen, weil sie irgendwas verkackt haben, wo ich gesagt habe, okay, stopp. Ganz wichtige Info für alle, das gilt jetzt für jede Probe, die ich mit euch halte, mit jedem Auftritt, den ich mache, hier wird sich nicht entschuldigt für Fehler. Ja, braucht ihr bei mir nicht. Und dasselbe gilt im Unterricht bei mir. Niemand muss sich bei mir entschuldigen, weil er was falsch macht. Ich weiß, es ist in der Gesellschaft voll mindblowing, weil wir uns ständig für Fehler entschuldigen. Aber beim Instrumentlernen oder beim Singen lernen oder beim Entwickeln auf der Reise sozusagen mit dem Instrument und der Stimme, machen wir ständig Fehler. Da bin ich mich ja nur noch am Entschuldigen. Wenn ich mich nur noch entschuldige dafür, ich was falsch gemacht habe. Und es gibt so viele Leute, die gehen direkt in Verteidigungsmodus, wenn ich ihnen helfen möchte. Ja, wenn ich sage, hey, schau mal, an der Stelle. Ja, und ich sage, hey, atmen, breathe, it's all good. Ist gar nicht schlimm. Ich möchte dir helfen. So. Und dann merkst du, wie die sich entspannen. Und das liegt natürlich zu einem sehr großen Teil an meiner Art, wie ich kommuniziere. Und das liegt sehr, sehr, sehr stark an der GFK-Methode, an der gewaltfreien Kommunikation. Weil ich seit Jahren, mittlerweile mache ich das unterbewusst, mittlerweile muss ich nicht mehr drüber nachdenken, aber früher habe ich das auch irgendwie unbewusst richtig gemacht in vielen Fällen, bis ich irgendwann gecheckt habe, das ist die GFK-Methode, die ich da manchmal genutzt habe und deswegen, ne, in der Ich-Formulierung zu bleiben, bei mir zu bleiben, Beobachtungen zu teilen, wertfrei zu sein, das ist etwas, was die GFK sehr, sehr, also für mich nochmal sehr deutlich gemacht habe. Ich fasse kurz zusammen. Die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation ist die Beobachtung, wertfrei, objektiv. Wirklich sich anzugucken, was ist da gerade. Nicht zu bewerten, nicht irgendwelche Vorurteile direkt reinzupacken. Wertfrei bleiben. Beobachten und in der Ich-Formulierung kommunizieren, was man gesehen hat, was man wahrgenommen hat. Mit der Realität und Wahrnehmung der anderen Person abgleichen, Fragen stellen. Wie war das für dich? Wie ist das für dich? Hast du das auch so wahrgenommen? Fragezeichen. 2. Schritt, Gefühl. Wie fühlt sich das an? Für mich als Lehrkraft. Wie fühlt sich das für mich als Lehrkraft an? Was ist da bei mir? Bei mir gucken. Zuerst mal bei mir gucken. Mit der Person abgleichen. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du nicht übst? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du frustriert bist und unmotiviert bist? Und was macht das mit dir? Frage stellen. 3. Schritt. Bedürfnisse. Ich weiß, ja, ist hart. Ja. Das ist krass, sich damit zu beschäftigen, weil man macht es halt nicht. Ja. Was brauche ich? Was brauche ich in meinem Unterricht, in meiner Unterrichtssituation, in meinem Unterrichtssetting? Gegenüber fragen. Was brauchst du? Was brauchst du, damit du wieder mit mehr Lust und Freude spielen und musizieren und üben kannst? Was brauchst du? Bedürfnisse abgleichen. Und 4. Schritt, eine Bitte formulieren. Eine Bitte formulieren, damit es beim nächsten Mal anders ist. Diese 4 Schritte, das ist wie gesagt nur die Grundlage. Man kann bücherweise über diese Methode lesen, aber das sind die 4 Schritte, die ihr euch mal mitnehmen könnt in eure Kommunikation, vielleicht mit einer Freundin, mit einem Freund, mit eurem Partner, Partnerin, whatever, in eure Unterrichtssituation. Vielleicht mit Schülerinnen und Schülern das mal ausprobieren, die ihr schon sehr lange unterrichtet. Vielleicht auch mal mit Erwachsenen anfangen. aber mit Kindern und Jugendlichen ist das ist so heilsam, Leute. Das ist so heilsam, Gespräche zu führen mit jungen Menschen, wenn du siehst, wie die sich entspannen, wenn du siehst, wie ihre Schultern runtergehen, wie du siehst, wie ihr Gesicht sich entspannt, weil sie merken, ich bin hier safe. Ich darf hier verletzlich sein. Ich darf mich hier so zeigen, wie ich bin. Ich werde nicht verurteilt. Ich werde nicht, es gibt hier keine Vorurteile. Ich werde nicht bewertet. Ich werde nicht abgewertet, etc. pp. Das sind alles so Urängste in uns. Weil wir alle durch Schulsystem, durch vielleicht auch Kindheit in der Familie, bei den Eltern etc., durch Kindergarten, whatever it is, Sachen durchgemacht haben. Und wir tragen alle irgendwelche Ängste in uns. Angst vor Verlust, Angst vor Abwertung, Angst vor Ausgrenzung, Angst vor Bewerten generell. Ja? Prüfungsängste kommen ja nicht von ungefähr. Was denkt ihr, warum so viele Menschen da draußen Angst haben vor Prüfungen? Ist auch völlig unmenschlich, dieses ganze Konstrukt. Und wenn ich jetzt im Unterrichtssetting bin und ich merke, meine Schülerin, mein Schüler ist nicht entspannt, und wir wissen aber eigentlich alle, aus der Gehirnforschung und auch aus Erfahrung, dass wir in entspannter Atmosphäre, in einer Atmosphäre, in der wir uns wohlfühlen, in der unser Nervensystem sicher ist, nicht nur besser lernen, sondern das auch noch mit mehr Freude tun. Und das wiederum verstärkt auch den Lerneffekt, ja? Weil wir sicher sind. Und all das können wir mit Kommunikation betten. Also die Base davon ist Kommunikation. Es fängt immer mit der Kommunikation an. Es fängt natürlich auch damit an, wie, was meine Mimik macht, was meine Gestik macht. Also da könnte man jetzt nochmal tiefer reingehen. Was macht mein Gesicht? Ich bin auch ein Mensch, ich habe eine sehr, sehr ausgeprägte Mimik. Das heißt, mein Gesicht macht manchmal komische Akrobatik und Dinge. Und ich habe auch einige Schülerinnen und Schüler in meinem Leben gehabt, die sehr sensibel waren auf Gesichtsausdrücke. Die haben sofort gesehen, wenn bei mir was nicht in Ordnung war. Auch wenn ich das sehr gut verheimlichen konnte vor 90% meiner Schülerinnen und Schüler, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, aber die haben das gesehen. Und dann gesagt, ist bei dir alles okay? Weil ich dann merke, shit, ja, ist okay. Ich habe irgendwie doch einen Gesichtsausdruck gehabt, wo die das halt sehen oder wo die mir es einfach ansehen. So, bei der Saskia ist gerade was nicht in Ordnung. Und ich bin nicht hingegangen und habe bei diesen Kindern dann gesagt, es waren meistens jüngere Kinder auch, und habe gesagt, nee, alles gut. Ja, weil die sehen das halt, die spüren das halt. Sondern bei diesen Kids bin ich auch hingegangen und habe gesagt, na du, ich habe heute einfach nicht so einen guten Tag. Mir geht's heute mal nicht so gut. Mach trotzdem mit dir heute einen schönen Unterricht. Und das Schönste ist, wenn dann Kinder... da habe ich auch noch eine Erinnerung an einen Schüler, der ist mittlerweile, müsste der 15 sein. Ich habe den damals unterrichtet, so zwischen 11 und 13. Und dass der dann zu mir gesagt hat, Saskia, möchtest du heute einfach reden? Und mir kommen jetzt die Tränen noch von diesem Moment, weil, jetzt merkt ihr, meine Stimme wird auch brüchig. Weil das war so schön, weil das war natürlich auch schon ein total tolles Verhältnis mit dem Schüler und wir haben total Spaß gehabt und der hatte auch mal seine Tage, wo er nicht so einen schönen vorherigen Tag hatte und wir dann auch einfach mal gespielt haben und wir irgendwie, keine Ahnung, Noten verstecken und so weiter. Also es gibt ja auch so musikalische Spiele, die man dann machen kann. Also nicht Notenblätter verstecken, ne, sondern ich habe es immer Noten verstecken genannt. Weil ich dann zum Beispiel eine Melodie gespielt habe und eine Note ausgelassen habe. Und der Schüler musste mir quasi dann die Taste drücken, es war jetzt ein Klavierschüler in dem Fall, die Melodie, die ich ausgelassen, also den Ton drücken, den ich ausgelassen habe. So, das habe ich manchmal mit Schülern gemacht, dann so ein bisschen Freude, Spaß, lustig. Und mit dem Schüler war das so, der hat sofort gesehen bei mir, wenn was nicht in Ordnung war. Und als der dann sagte, Saskia, wollen wir heute einfach reden? Ich glaube, das würde dir auch gut tun, wo ich gedacht habe, das war so, also natürlich ist es nicht seine Verantwortung, sich um mich zu kümmern, das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich habe gesagt, du, es ist gerade sehr berührend für mich, dass du dich so um mich kümmern möchtest, das ist nicht dein Job, dich um mich zu kümmern, ich kümmere mich um mich, aber der Vorschlag ist gut. Und dann haben wir einfach, ich glaube, wir haben dann noch 10 Minuten Klavier gespielt und dann haben wir einfach wirklich gequatscht. Er hat mir dann was erzählt und er hat das auch immer geliebt, wenn ich irgendwas erzählt habe aus meinem Alltag zu dem Zeitpunkt in der Schule und so. Und diese Empathie, die so nicht gegeneinander, sondern füreinander da war, ne, weil der hat das gespürt. Und ich brauche nichts vorzuspielen. Ihr braucht Kindern und Jugendlichen nichts vorzuspielen, die spüren das. Erwachsene, die bei sich sind, spüren das auch. Ja, die meisten haben ihre Intuition irgendwo vergraben und auch ihr Gefühl und ihre Empathie vergraben, weil sie irgendwann gelernt haben, dass das gefährlich ist. Ist ein anderes Thema, aber natürlich bei Kindern und Jugendlichen, vor allem bei Kindern, die sind noch so angebunden, die spüren alles. Ihr braucht denen nichts vorzuspielen. Wenn ihr einen scheiß Tag habt und ihr sagt, es ist alles gut, die spüren, dass nicht alles gut ist. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ist egal. Also, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte mit dieser Folge vor allem einen kleinen Exkurs machen in die GfK, in die gewaltfreie Kommunikation. Ich werde euch ein paar Empfehlungen unten in die Shownotes hauen, Bücher, Podcasts etc. pp., Podcast-Folgen, Instagram-Kanäle, also alles, was ich irgendwie für sinnvoll halte, gerade wenn man so sich so anfängt, damit zu beschäftigen. Wie gesagt, nochmal eine riesen dicke, fette Empfehlung an Kathi Weber. Sie ist für mich aktuell die führendste, was dieses Thema im deutschsprachigen Raum angeht. Sie macht das natürlich sehr viel für Familien, ja, und an der Stelle ist es aber völlig egal, weil man kann es übertragen auf seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und natürlich mit Erwachsenen, ja. Denn wenn ich mit Erwachsenen arbeite, und das ist mein Schlusswort zu dem Thema, arbeite ich immer auch mit deren inneren Kindern und inneren Jugendlichen. Denn die sind nicht abgekoppelt von einem erwachsenen Menschen, sondern die sind immer auch da. Die sind immer auch am Start. Und ihr seid keine Therapeutinnen und Therapeuten, wenn ihr Instrumentalpädagogik und wenn ihr im instrumentalpädagogischen Bereich arbeitet, seid ihr definitiv keine Therapeutinnen und Therapeuten. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, bin ich auch nicht. Man darf das trotzdem im Hinterkopf behalten, dass ich da einen Menschen vor mir habe mit Verletzungen, mit vielleicht auch Traumata natürlich. Manche Menschen öffnen sich einem ja auch gegenüber. Mir ist es zumindest oft so gegangen, dass ich einfach auch von den Erwachsenen dann deren traumatische Erlebnisse mit vorherigen Lehrkräften dann erzählt bekomme. Und da sitze ich natürlich da und bin nur noch so, oh mein Gott, ich schäme mich dann manchmal für meine Kolleginnen und Kollegen, die das verzapft haben. Und versuche natürlich so gut ich kann an der Stelle für diese Erwachsenen dann eine neue Referenz zu geben, eine neue Referenzerlebnisse, wo sie merken, ich bin hier sicher. Ich bin nach wie vor keine Therapeutin und gleichzeitig, übrigens auch was aus der gewaltfreien Kommunikation, nicht mehr aber sagen, sondern ungleichzeitig, komme ich aber auch vielleicht nochmal in einer anderen Folge zu, und gleichzeitig darf ich das im Hinterkopf behalten, dass ich da einen Menschen habe mit inneren Kindern, inneren Jugendlichen, Anteilen, die auch eine Ressource sind, also gerade innere Kinder sind, wenn sie gut integriert sind, diese Freude, diese kindliche Freude, diese Kreativität, dieses Spielerische, dieses Neugierige, dieses Gestalterische, das kommt oft aus den inneren Kindsanteilen. Und wenn man im Unterricht, manchmal trifft man auf die mit Erwachsenen, mit, wenn man die unterrichtet. Man trifft plötzlich deren innere Kinder. Das ist total schön und das darf man sich bewusst machen, ohne jetzt irgendwie anzufangen, da therapeutisch zu arbeiten. Vor allem, wenn man da nicht ausgebildet ist. Also das bedeutet, auch wenn ich einen erwachsenen Menschen habe, habe ich immer auch innere Kinder und innere jugendlichen Anteile, die ich da mitbetreue, gegebenenfalls. Und wie heilsam das auch für Erwachsene ist, wenn sie auf einmal mit einer Lehrkraft arbeiten, die gewaltfrei mit ihnen kommuniziert, die ihnen einen sicheren Raum geben, die ihnen sagen, hey, hier darf alles sein. Hier darfst du dich verletzlich zeigen, hier darfst du Fehler machen. Bei mir ist immer fehlerfreundlicher Raum, sage ich mir. Hier darf alles sein. Hier passiert nichts. Kriegst nichts auf den Deckel, kriegst von mir keinen Einlauf, gibt's bei mir nicht. Gab's bei mir noch nie. Wird's auch nicht geben. Und ganz egal, welche Altersklasse ihr vor euch habt, ganz egal, ob die 5 sind oder 50 oder 70, respektiert diese Menschen. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Das ist für mich auch eine Grundlage der gewaltfreien Kommunikation, Respekt zu haben vor den Menschen, egal wie alt. Ne? Nicht diese Altersdinger aufmachen von, ja, ich bin ja älter, also gerade wenn man Kinder unterrichtet, ne? Also Respekt vorm Alter, man respektiert aber das Kind nicht. Finde ich ganz, ganz, ganz gruselig, weil es so Doppelstandard, Doppelmoral ist. Ja? Ich respektiere jeden Menschen, ich respektiere egal welche Altersklasse, egal welche Herkunft, egal welches Geschlecht, egal welche sexuelle Orientierung und egal welche Religion. Ich respektiere den Menschen, der da vor mir steht. Punkt. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Und dann ist es die Basis, wie kommuniziere ich mit diesen Menschen. Und jetzt komme ich zu noch so einem kleinen Mini-Werbeblock am Ende, bevor ich den vergesse, ganz wichtig. Ich starte am 1. September meinen Flötenfragen-Circle. Das ist ein Gruppenprogramm für Flötenlehrkräfte, die, egal ob sie als Laie unterrichten oder als studierte Flötisten, Flötistin, studierte Pädagoginnen und Pädagogen. Ich habe alles dabei. Ich habe Leute, die Lehramt studiert haben mit Hauptfach Flöte. Ich habe Leute, die Pädagogik studiert haben mit Hauptfach Flöte. Ich habe Leute, die Flöte studiert haben ohne Pädagogik. Ich habe Leute, die nicht Flöte studiert haben. Es sind schon alle möglichen dabei. Und da wird es immer einen Themencall geben am Anfang des Monats und einen Austauschcall. Falls du also jetzt hier zuhörst und Flöte unterrichtest, darfst du dich gern bei mir melden, kriegst du mehr Infos. Warum ich das hier aber im Manage Musik Podcast erzähle, ist, dass mein erster Themencall, den ich da gebe, das Thema Kommunikation und Bedürfnisse im Unterricht haben wird. Deswegen, ich beschäftige mich gerade sehr viel damit, deswegen wollte ich einfach hier auch nochmal eine Folge dazu machen. Und ich habe beschlossen, diesen Themencall zu öffnen. Was bedeutet, wenn du hier zuhörst und unterrichtest und du möchtest dich mit dieser Thematik nochmal tiefer auseinandersetzen, dann schreib mir gerne eine Mail. Da gibt es keinen Link zu meinem Online-Shop. Ich mache das nicht bei meinem Online-Shop, sondern du kannst mir einfach eine Mail schreiben und sagen, hey, ich würde auch gerne bei diesem Call dabei sein. Es wird auch eine Aufzeichnung natürlich von diesem Call geben, wenn du also nicht live kannst. Das ist am 1. September um 9.30 Uhr. Morgens und wird, wie gesagt, wie ein Webinar von mir sein, diesmal eben zum Thema Kommunikation und Bedürfnisse im Unterricht, egal ob Einzel- oder Gruppenunterrichtssetting. Das, was ich jetzt heute erzählt habe, mache ich da sehr, sehr ausführlich und nochmal sehr detailliert auch auf Unterrichtssettings. Und solltest du da Interesse dran haben, dir die Aufzeichnung anzugucken oder eben live dabei zu sein, dann melde dich sehr gerne bei mir per Mail. Alle Infos findest du in der Shownotes. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge wird eine Interviewfolge sein mit der lieben Irene Kurka. Und ich freue mich sehr auf alles, was jetzt im Herbst so kommt und wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Und viel Freude mit der gewaltfreien Kommunikation, würde ich sagen. Bis dann.